Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Power Brains. Ich bin Daniel Herzog und das ist der Podcast, der euren Kopf fit hält, euren Körper in Topform bringt und euch erklärt, wie ihr mit smarter Ernährung das Beste aus euch rausholt. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Das Ganze läuft ab, wie immer. Wir starten mit einem Warm-up, lernen unseren Gast erstmal kennen, dann geht's rein ins Workout. Wir haben 4 Quiz-Elemente, Start, Halbzeit, Zielgerade und die Community-Frage. Pro richtige Antwort gibt's 6 Punkte, außer bei der Halbzeit, da kann man 7 Punkte abstauben und einmalig darf auch ein Telefonjoker um Rat gefragt werden bei den Fragen 1 bis 3. Dann geht's noch ins Cooldown, wir schauen auf den Punktestand, wir schauen, wie hoch der Powerbar-Gutschein ausfällt und wie viel reinkommt in den Spendentopf. Also, es wird abwechslungsreich und das trifft auch auf unseren heutigen Gast zu. In seinem ersten Leben hat er BWL studiert, in der Finanzbranche gearbeitet und ein Startup im Bereich Social Media Marketing gegründet. Heute ist er berühmter Komiker, Kabarettist und Schauspieler und füllt mit seinem Bühnenprogramm große Hallen. Er hat quasi das Granteln salonfähig gemacht. Privat ist er zweifacher Familienvater und begeisterter Rennradfahrer. Ich bin mir jetzt schon sicher, es wird mit Sicherheit eine der witzigsten Folgen ever von Power Brains. Herzlich willkommen bei uns im Podcast Markus Stoll alias Harry G.
Ja. Servus miteinander.
Servus miteinander. Wen habe ich denn jetzt eigentlich hier sitzen? Markus also, oder Harry?
Ich wollte gerade sagen, du hast natürlich mit Moin Moin angekündigt. Bei mir ist es Servus.
Servus, ja klar.
Aber wer sitzt hier? Ich glaube, hier sitzt jetzt der Markus Stoll mit Elementen von Harry G. Ja.
Okay, wie sehr verschmelzen diese beiden Persönlichkeiten im Alltag?
Ehrlich gesagt, das ist immer ein bisschen schwierig, weil normalerweise der Harry G., der das auf der Bühne sagt, der hat ja schon irgendwie, das ist quasi der Katalysator, der das rauslässt, was mich wirklich beschäftigt. Ja. Und wenn man jetzt überlegt, was da so im Hintergrund noch ist, privat, dann ist das, dann ist eigentlich da noch mehr als Markus Stoll, ja.
Ja, aber also ich finde das ja so ein bisschen bei dir, so sehe ich das jetzt von außen, wir haben uns heute erst kennengelernt, bei mir ist es bei dir so ein bisschen wie bei Christoph Maria Herbst und Stromberg, oder? Also siehst du es ähnlich?
Etwas, ja. Also wenn das ist immer so, wenn du jetzt halt jemanden fragst, wie meine Frau oder so, wie viel Harry G. steckt in Markus Stoll, dann sagt sie, okay, also da steckt so viel drin, der Markus Stoll ist noch viel schlimmer, der regt sich über alles auf, mit dem kannst du im Auto setzen, dann regt er sich über was auf und so weiter und was dann wirklich rauskommt, das ist der Harry G. Aber ich sage immer, du kannst dem Zuschauer bei so einem Live-Auftritt natürlich nicht alles zumuten, was mich so umtreibt, weil dann wird es irgendwann zu viel.
Also das heißt, der Markus ist eigentlich wirklich noch viel schlimmer als der Harry G., noch ein größerer Grantler.
Weißt du, mit Harry G. auf der Bühne bin ich zufrieden, mit Markus privat bin ich sehr oft unzufrieden. Ich glaube, darum muss er auch so viel Sport machen, damit es alles ein bisschen runterkommt.
Okay. Also ich sehe schon, es ist bei dir tatsächlich ein bisschen komplexer, ne, dich näher kennenzulernen. Ja. Deshalb, ich würde sagen, wir gehen ins Warm-up und versuchen uns dem Ganzen zu nähern. Warm-up. So, jetzt kennen dich natürlich wahnsinnig viele Menschen mit Sicherheit, kennen auch das, was du machst. Wenn jemand Harry G. nicht kennt und Markus Stoll auch nicht kennt, was sagst du dem dann? Wie würdest du beschreiben, was du machst?
Also, wie würde ich beschreiben, was ich mache? Der Harry G. schaut sich Dinge an, fasst sie zusammen und nimmt ein Sprachrohr und schreit sie der Gesellschaft entgegen. Und diese Dinge oder Phänomene können Camper sein, das können aber auch mit Eigenhumor Rennradfahrer sein, Wanderer, das können Hamburger sein, das ist egal. Ich glaube, der Harry G. Oder das, was ich mache, ist einfach, ich beobachte wahnsinnig gerne Leute. Das klingt sehr, wie sagt
man? Voyeuristisch, aber ist okay, ja.
Klingt komisch.
Bisschen spannermäßig.
Aber ich schaue mir gern Leute an, nennen wir es mal so, und fasse das irgendwie gern zusammen für mich und mache daraus Videos und
und aber es ist immer Granteln, oder?
Ja, also Granteln ist ja,
Was ist ein Granteln? Ich meine, wir sind in Hamburg, das muss man ja erklären.
Genau, also Granteln ist ja ein bayerisches Phänomen, dass man sich halt, wie soll man sagen, es gibt in Bayern dieses schöne Sprichwort, dass man sagt, man sagt ja nichts, man redet ja bloß. Ja. Und das ist so ein von der Seele reden von Umständen, die einen umtreiben, aber am Ende des Tages ist sich jeder einig, dass das alles halb so schlimm ist. Und jeder soll leben und leben lassen und so weiter. Also, ja.
Ja. Hast du eigentlich schon mal, du machst dich ja über alles lustig eigentlich, ne? Also hast ja, wie du sagst, du beobachtest viel. Hast du eigentlich schon mal Podcasts? Hast du dich über Podcasts schon mal lustig gemacht? Das wäre ja prädestiniert eigentlich.
Tatsächlich ist das ein Thema, das ich so ein bisschen vor mir her trage. Ich meine, ich bin 46 Jahre alt und manchmal ist es so, kennst du diese Podcast-Situation, wo sie zwei 30-Jährige gegenüber sitzen mit ihren Kopfhörern und dir das Leben erklären und da denkst du, Leute,
ist geil, oder?
Hab mal zwei Kinder, sei mal in meinem Alter, dann schaut das alles wieder anders aus. Ja. Und deshalb könnte man sich über Podcasts natürlich lustig machen, würde ich aber nie tun, weil ich jetzt selber in einem bin.
Aber du fährst ja zum Beispiel auch selber Rennrad, du läufst selber, also da machst du dich ja auch drüber lustig.
Ja, so ein bisschen Eigenhumor darf sein, aber
muss schon sein.
Gerade beim Sport.
Jetzt war Harry G. relativ sicher nicht schon immer Harry G. Wie kam es dazu?
Also ich habe, du hast ja vorher schon gesagt, ich habe tatsächlich BWL studiert. Mhm.
Ich hab das übrigens als dein erstes Leben bezeichnet.
Ja.
Gehst du da mit? Ist es so dein erstes Leben?
Ich glaube, es ist die Vorstufe von meinem jetzigen Leben, ja. Und ich habe früher BWL studiert, habe in dem Job auch gearbeitet. Ich war bei einem Investmentfonds. Klingt jetzt so...
Eigentlich über das, was du dich jetzt lustig machst.
Genau, aber das war tatsächlich auch so ein bisschen diese, wie soll ich sagen, das war auch ein bisschen die Inspiration mit den Menschen, mit denen du da zu tun hast und die Schickeria, wie man in München sagt und so. Und das war ein bisschen die Inspiration zu dem Ganzen und ich habe dann irgendwann gekündigt in dem Job und habe gesagt, das ist nichts mehr für mich und seitdem lebe ich freier, habe meine eigene Sache gemacht, am Anfang relativ sehr unerfolgreich mit Startup und so weiter, wirklich 2 Jahre von Hand in Mund gelebt und dann mich entschieden, so ein bisschen Bühne auszuprobieren und das ist wirklich schicksalhaft dann von einem Tag auf den anderen dazu gekommen, dass Videos viral wurden. Ich meine, das war vor
2013, glaube ich,
ne? Vor 12 Jahren. Ja. Und also da hast du noch YouTube-Videos gemacht und hast diese auf Facebook hochgeladen. Geteilt.
Das klingt heute so nach Schwurblattzeug, was man
ja,
so
genau.
macht.
Damals haben wir noch YouTube-Videos auf Facebook geteilt.
Facebook, schwierig.
Ja. Aber so war es tatsächlich, ja. Und da war Instagram irgendwie noch kein Thema, TikTok sowieso nicht. Und so ist es irgendwie gekommen. Und da ist ein Video so bekannt geworden zum Münchner Oktoberfest. Mhm. Und da kam eins zum anderen. Und da war relativ schnell die Frage da, magst du auf eine Bühne gehen? Mhm. Da wird auch für alle, die im Netz unterwegs sind, die wissen das, da wird es Geld verdient. Mhm. Dann habe ich gesagt, ja, das probiere ich aus. Und jetzt stehe ich 12 Jahre später mit einem 4. Programm da. Und es kommen immer noch Leute, also weißt du selber, speziell im süddeutschen Raum, Österreich etc. Und bin ich dankbar dafür.
Ja, definitiv. Darf man, glaube ich, auch sein. Ich frage mich immer bei so jemandem, der Comedian wird. Logisch, man muss sich selber irgendwie so ein bisschen lustig finden, aber man muss doch irgendwie auch von außen schon so ein bisschen zugetragen bekommen, hey, du bist ja wirklich lustig, so, weil sonst ist es, oder? Oder wie war das bei dir?
Also tatsächlich, seit ich den Job mache, ist mir erst bewusst geworden, wie ich als Kind war. Also plötzlich kommen Leute, also Freunde von meinen Eltern und sagen, ja, der war ja schon immer so. Dann kommen Mitschüler und sagen, der war ja schon immer so.
Ja.
Und meine Studienfreunde und so weiter. Und da ist mir dann erst einmal bewusst geworden, vielleicht war ich ja schon wirklich immer so. Mhm. Und habe irgendwie schicksalhaft den Weg gefunden auf die Bühne oder das alles rauszulassen. Aber mir war es nicht bewusst, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen. Also ich war irgendwie für mich, ich bin mir irgendwie immer anders vorgekommen. Jemand, der in der zweiten Reihe steht, zuschaut und sich denkt, was sind das für komische Menschen? Und jetzt habe ich daraus halt irgendwie einen Job gemacht. Ja.
Und er funktioniert sehr, sehr gut. Und jetzt wollen wir mal schauen, wie gut du im Quiz funktionierst. Ja? Oh Gott, wir starten rein, wir gehen an den Start.
Start.
Und beim Start, lieber Markus, fangen wir natürlich relativ easy an. Ja, du musst mir einfach nur sagen, ist die Aussage, die ich für dich habe, wahr oder falsch? Liegst du richtig, gibt 6 Punkte. Liegst du falsch, gibt es logischerweise keinen Punkt. Und ich erinnere dich gerne nochmal an den Telefonjoker. Den darfst du bei Frage 1 bis 3 auch einmal verwenden. So, es geht um rote Blutkörperchen. Ja, meine Behauptung, das ständige Herumtrampeln auf den Blutgefäßen im Fuß kann die Zahl der roten Blutkörperchen im Körper von LangstreckenläuferInnen reduzieren. Ist diese Behauptung wahr oder falsch?
Das ist wieder so eine Frage, die wahr und falsch sein könnte, weil man es quasi zertrampelt.
Mhm.
Ich sage, das ist falsch, weil, also es kann es temporär wahrscheinlich wirklich reduzieren, weil man drauf rumtrampelt.
Mhm.
Also die Aussage an sich, ich gehe nochmal zurück, ist wahr. Die Frage ist nur, ob das ein Problem ist. Ich glaube nicht. Also dass das Herumtrampeln diese Blutgefäße die Blutkörperchen zerstören kann, glaube ich, ist wahr.
Okay, aber dann hast du jetzt gerade nochmal geswitcht. Ne?
Ja, genau. Okay. Weil, also ich glaube nur nicht, dass das irgendwie signifikant ist.
Okay, also du bleibst bei wahr?
Ich glaube, es ist wahr, weil man drauf rumtrampelt. Klingt ja logisch.
Hätte ich vielleicht auch so beantwortet. Schauen wir mal, ob das stimmt.
Boom! 6 Punkte.
Ist richtig.
Ja, ist richtig. Ja, ist richtig. Also
du glaubst es nicht, aber ich freue mich gerade ein bisschen, weil es war, also...
Ja, ein guter Start ist ja auch immer wichtig, ne? Also ist ja ganz klar. Also ich kann es ja, ich habe ja die Erklärung hier auch. Also beim Langstreckenlaufen kommt es durch das ständige, repetitive Aufprallen der Füße auf den Boden zu mechanischen Belastungen der Blutgefäße im Fuß. Das führt dazu, dass rote Blutkörperchen, die durch Kapillaren in den Fußsohlen fließen, mechanisch geschädigt werden können. In der Folge kann es zu einer vermehrten Zerstörung dieser Zellen kommen. In der Regel kompensiert der Körper das, also im Prinzip ist das genau richtig erklärt, aber bei starker Belastung oder Eisenmangel kann es tatsächlich zu einem messbaren Rückgang kommen.
Ja, ja. Aber das ist lustig, weil das wollte ich gerade sagen, aber jetzt hast du es schon gesagt, ja. Das war meine Vermutung.
Oh Gott, ich weiß schon. Du bist begeisterter Trailrunner, habe ich zumindest gelesen. Wie viele rote Blutkörperchen hast du denn schon zerstört?
Ich glaube, alle.
Also tatsächlich, ich muss jetzt wirklich sagen, ich bin begeisterter Trailrunner, ja, nein. Also ich war gerade in Urlaub in La Gomera, wo man nichts anders macht als chillen und wenn man nicht chillt, dann Trailrunnen. Ja. Und tatsächlich habe ich das wieder sehr, sehr oft gemacht und ich habe wieder festgestellt, wie sehr es mich nervt. Also ich bin sehr, sehr zügig bergauf. Ja. Also das ist so ein leichtes. Ich verstehe ja sowieso nicht, wie man bergauf rennen kann.
Kann
also
ich auch nicht. Verstehe ich auch nicht.
Also ich bin Trailwalker. Ja. Fast Trailwalker, das bin ich.
Ja. Aber bist du so einer, der dann so runterschießt?
Genau.
Ja,
und ich laufe sehr schnell runter. Ja. Das macht mir irgendwie auch Spaß. Da komme ich irgendwie fast wie in so einen Rausch rein, dass ich dann irgendwie auch, weißt du, mit dieser Konzentration auch genau weiß, jeder Schritt kann der letzte sein. Mhm. Also, und das ist gerade auf so einer Insel dann blöd, wie man dann gerettet wird. Also, weil man natürlich umknicken kann und so. Aber ich habe jetzt tatsächlich in 4, 5 Tagen ein paar Schuhe, die neu waren, durchgehauen. Also,
wie bist du denn gelaufen?
Naja, ganz normale Touren jeden Tag.
Ganz normale 100 Kilometer pro Tag, ne?
Nee. Aber es ist ganz einfach, da merkt man dann, dass mich doch nervt, dass man sich überall anhaut, dass man die ganze Zeit den großen Zeh anstößt und so. Also es ist, ich glaube, es war einfach zu viel, aber ich gehe gern auf den Berg, aber dieses, ich merke jetzt, glaube ich, das klingt jetzt total blöd, aber das ist so ein Altersding, ich merke, dass ich bergab mittlerweile keinen so großen Bock mehr habe, wie früher so schnell zu laufen. Und deshalb, ich gehe gern auf den Berg und das zügig und auch zügig bergab und ja.
Spürst du es in den Knien auch so?
Ich spüre es in den Knien, Gott sei Dank wenig.
Okay.
Aber es ist, glaube ich, nicht gesund, auf keinen Fall. Also es kann nicht gesund sein. Das Gesundeste ist, glaube ich, immer nur das Radlfahren.
Und das gefällt dir ja sowieso, ne? Das ist dein Favorit, oder? Rennradfahren ist Favorit.
Ja, genau. Ich fahre auch viel Mountainbike, muss ich sagen. Aber Rennradfahren, ich bin ja damals in meinem Job, hatte ich so eine Pendeldistanz von München in den Vorort. Und da habe ich irgendwann festgestellt, okay, ich brauche ein Radl, das wenig Reibung hat. Habe ein Trekkingrad gehabt und dann irgendwann Rennrad. Und so bin ich dazugekommen und bin dann ab und zu kleine Touren noch gefahren. Und das Ganze ist irgendwie so in den letzten Jahren wieder gekommen, dass ich den Sport wieder komplett neu entdeckt habe. Jetzt denken sich die Hörer, okay, so wie alle anderen auch, die über 40 sind.
Bist du so ein cooler Hipster-Gravelbiker wahrscheinlich.
Aber es ist tatsächlich, es gibt irgendwie nichts Schöneres als diesen Gedanken, dass man sich auf ein Radl setzt und im Gegensatz zum Bergwandern zum Beispiel eine wahnsinnig lange Distanz zurücklegt, unglaublich viel sieht, unglaublich viel aufnimmt und am Abend entweder wieder daheim oder irgendwie an einem anderen Ort ist. Dann habe ich zum Beispiel ganz oft die Situation, dass ich woanders auftrete und so 100 Kilometer Distanzen mit dem Rennradl fahre und die Technik sowieso hinterherfährt mit dem Auto. Also das ist einfach toll und mir macht das wahnsinnig viel Spaß.
Das finde ich ja sensationell. Das habe ich auch gelesen, dass du wirklich zu deinen Auftritten teilweise mit dem Rennrad einfach fährst.
Ja, also das liest sich gut. Ich muss schon sagen, es ist selektiv, im Winter weniger.
Wobei, da habe ich auch gelesen, du bist kein Rollenfahrer zu Hause, sondern ja.
Also tatsächlich, ich fahre gern zu den Auftritten, da muss die Distanz passen und was mir am meisten Spaß macht, ich habe zum Beispiel letztes Mal in Augsburg einen Auftritt gehabt und in Nürnberg und dazwischen liegt der Brombachsee und das Ganze, also und habe da einfach das Radl runter von meinem Anhänger und bin 100 Kilometer Radl gefahren und das ist einfach echt toll, dass man das irgendwie so als Seiteneffekt, weißt, dass man so viel sieht. Ja. Ich bin tatsächlich eine Zeit lang in der Früh immer auch Radl gefahren, auch im Winter, aber irgendwann hat meine Frau dann gesagt, weil ich ihr immer erzählt habe, da war es wieder so glatt in der Kurve, dann hat sie gesagt, also jetzt ganz ehrlich, vielleicht ist es ja auch Unsinn, dass man zu einer Tageszeit fährt im Winter, wo es noch glatt ist. Und tatsächlich, ja.
Manchmal ist es gut, dass wir Frauen haben, die uns retten.
Die das Hirn haben.
Ja, kenne ich auch sehr gut. Du hast, da habe ich auch über dich gelesen, früher häufig so Radklamotten von Aldi, Lidl und Co. Gehabt und hast, Zitat, ausgesehen wie ein durchgeknallter Papagei auf Koks. Also im Prinzip ja genau das, worüber du dich dann auch in deinen Videos lustig machst, oder?
Naja, mittlerweile haben wir so in der Rennradlindustrie haben wir jetzt gerade so eine Entwicklung, dass alles sehr einheitlich, clean, man würde auf Englisch sagen slick ist und so. Also das hat ansprechende Farben und so weiter und ist puristisch, minimalistisch. Und früher, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese Klamotten vom Lidl.
Ja klar, oder Crane Aldi, oder Crane. So, die. Ja, die waren geil. Ja, alles hatte ich von Crane.
Crane ist einfach das Schlimmste, was es überhaupt gibt, weil das war immer ein bisschen zu weit.
Ja.
Und gerade.
Das hat nie richtig gepasst.
Diese Laufleggings von Crane, die waren immer so ein bisschen flatterig. Und es war qualitativ ein riesen Scheißdreck.
Ja.
Das Lustige war, das waren immer so China-Produktions- wie sagt man so Designmuster, die einfach irgendjemand am Computer wahrscheinlich random erstellt hat und dann gesagt hat, ja, das lassen wir einfach raus, das ist halt dann gelb und hat schwarze Kreuzstriche drauf oder so. Mit dem bist du dann rumgefahren.
Genau.
Und tatsächlich, ich nehme es jetzt nicht für 100%, aber ich glaube, es gab auch nichts anders, weil selbst wenn du damals die Radlklamotten gekauft hast von Gonzo oder irgendwas, solche Firmen, die waren halt genauso bedruckt. Ja? Aber da ist der Trend ganz woanders hin. Darum ist auch, glaube ich, das Rennradlfahren jetzt dazu beliebt bei allen, weil halt einfach wirklich das gut aussehen kann.
Genau, es sieht gut aus. Es ist ja auch ein bisschen so salonfähig irgendwie geworden. Aber nochmal zurück zu den Klamotten. Also mein persönliches Kryptonit war immer der Chibo Store. Kennst die Klamotten, kennst du es ja, ist klar, das gleiche
TCM,
eigentlich, genau.
TCM-Klamotten. Was glaubst du, wie viel Laufmützen und Laufhandschuhe ich von TCM daheim habe?
Irgendwelche Reflektoren und sowas, ich habe vieles, viele TCM.
Das Schlimme ist, dass man noch nie einen Schuh von Crane oder TCM hatte, weil dafür war man sich dann zu gut.
Das hätte ich auch nicht gemacht, Das hätte ich nicht gemacht.
Aber ich würde es, also ich glaube jetzt mittlerweile hat der Aldi auch diese gleichen Klamotten wie Rafa und so puristische Designs.
Ja, das stimmt. Müssen wir eigentlich mal wieder machen. Müssen wir wieder bei Aldi.
Und die Helme auch von Crane.
Ja.
Das waren auch so Helmdesigns, die einfach kein Mensch mehr hat. So zickzack und
okay, aber mittlerweile siehst du gut aus beim Rennradfahren?
Nein, nein. Ich bin 46, also ich bin schlank und so weiter, aber du merkst natürlich schon, also weißt du, du kannst ja noch so schlank sein, du wirst trotzdem so teigig irgendwie. Und manchmal stehe ich dann mit diesen engen Klamotten vor so einem Schaufenster, drehe mich so um, weißt du, man ist ja cool in deinen Klackerschuhen, stehst da mit deinem Espresso, Dolce Vita, drehst dich um und denkst, was ist das für ein Idiot? Und denkst, scheiße, das ist ein Spiegelbild. Und dann hast du so Hüftspeicher, ich weiß nicht, ob du das kennst.
Naja,
jetzt schaust du wahrscheinlich und denkst, es sind wenig, aber du hast dann so klein.
Mein Sohn ist jetzt 9 Monate, bei mir sind auch einige Hüftspeicher dazugekommen. Ne?
Also es ist auf jeden Fall hauteng und irgendwie ist dann doch sowas, wo man sich denkt, naja, also so geil schaut es nicht aus, wie ich denke. Aber die haben ja auch in diesen Online-Bildern so Menschen, die nicht echt sind. Also so Tour de France.
Alles KI, oder?
Glaube auch.
Oder mittlerweile ist alles KI.
Das gibt's ja nie. Also ich schau, ja, egal. Aber ich bin tatsächlich, es gibt noch andere. Also ich beobachte ja auch andere Rennradfahrer, wenn ich ganz ehrlich bin.
Was beobachtest du da?
Ja, auch teigige Menschen. Also
die,
natürlich
die
nur
sehen
Männer.
Die sehen noch schlimmer aus wie wir, ne? Ja, alles gut.
Aber weißt du, das Geile ist, auch wenn dir Rennradfahrer entgegenkommen und du hast jetzt auch einen Bart, ich habe einen Bart, man wird als Mann, keine Ahnung, was das ist, dass man immer am Bart grau wird und der kommt dir so entgegen und du denkst, ja, das ist ein richtiger Midlife-Crisis-Typ, und du denkst, der Scheiße, der sieht ja genauso aus wie ich.
Genau.
Und andere, die mich sehen, denken sich auch das. Naja, wahrscheinlich denken sich die gar nichts, aber egal.
Genau, wahrscheinlich denken nur wir die ganze Zeit nach. So,
eins muss ich noch sagen, es tut mir leid, jetzt konsequent wieder Crane tragen. Das wär's.
Oder?
Das wär's.
So, das könnte man noch einfach mal wieder einführen. Ja, okay, also dieses Plädoyer halten wir fest, wir tragen wieder Crane ab sofort und machen hier weiter mit der Halbzeit.
Halbzeit!
In der Halbzeit gibt es eine Multiple-Choice-Frage für dich. Wenn du richtig liegst, gibt es 7 Punkte. Wenn du falsch liegst, keinen. Und einen Telefonjoker darfst du gerne auch noch anrufen. So, Frage. Welches Öl hat den höchsten Anteil an Omega-3-Fettsäuren? Olivenöl, Leinöl, Kokosöl oder Sonnenblumenöl?
Entschuldigung, aber die Frage einem Comedian zu stellen, was Omega-3 und Öle gemeinsam haben. Ich habe mich noch nie mit Ölen befasst.
Doch,
also,
hast du. So, pass auf, eins deiner letzten Videos, irgendwie
Style-Check Heidhausen.
Richtig, genau.
Ja.
Hast du gesagt, du bist im Öl-Business,
stimmt. So. Ja, das ist so diese esoterische Münchnerin, die es natürlich in jeder Stadt gibt, die immer sagt, ja, ich koche jetzt was mit Leinsamen, weil ich mag das, und Kokosöl, Sonnenblumenöl. Aber Sonnenblumenöl ist ja, ist ja relativ normal. Na, dann lass mich mal überlegen, ich glaube, das ist Leinöl.
Weil ja? Leinöl hat Omega-3, ja, ja. Mit Sicherheit. Ich nehme Antwort B, Namaste.
Aber haben die anderen nicht auch Omega-3?
Das ist mir egal. Also, ach so, darf ich mehr nehmen?
Nein, aber also, du hast ja jetzt gesagt, Leinöl hat Omega-3.
Ja,
hat's. So, aber haben die anderen nicht auch Omega-3?
Bestimmt, aber das hat ja die meisten.
Sagst du?
Ja, ja.
Ohne Joker.
Ja, das ist ja bekannt, dass Leinöl das meiste Omega-3 hat.
Das weiß ich ja nicht.
Kokosöl hat Omega-4, Sonnenblumenöl ist Leinöl, B.
Einloggen. Und Antwort gibt's von unserem Nutrition-Experten Philipp Rauscher.
Leinöl hat einen besonders hohen Anteil der Omega-3-Fettsäure Alpha-Linolensäure, die entzündungshemmende Eigenschaften besitzt. Wichtig ist jedoch zu wissen, dass pflanzliche Omega-3-Fettsäuren erst in die für uns wichtigen Formen EPA und DHA umgewandelt werden müssen. Das ist ein sehr ineffizienter Prozess im Körper. Daher ist der regelmäßige Konsum von fettem Seefisch, Fischölkapseln oder speziellen Algenölen weiterhin ergänzend sinnvoll.
Boom. 7 Punkte.
Na, wenn das mal kein Zufall ist, ne? Also, was ich ja ganz gerne mag, das ist dann zum Leinöl noch fetter Seefisch und Fischkapseln. Ne? Die Fischkapseln, die habe ich auch immer gern beim Sport dabei. Ne? Einfach so 300 Kilometer Rennradl fahren, keine und dann Gels. Sorry. Schöne
Fischkapseln reinhauen,
Fischkapseln.
Oder? Aber bam, bam, bam. Das könntest du sein, weil ich habe auch wieder gelesen, fährst 130 Kilometer ohne Flasche, ohne Riegel, das ist ja alles wurscht.
Ja, das ist aber auch ein bisschen schön beschrieben.
Ja.
Ich bin ja unglaublicher, wie sagt man da, ja, Freund des Genusses und bleib natürlich an jeder Tankstelle stehen, an jedem Café und so weiter. Das heißt, also du erwischt mich tatsächlich mit 130 Kilometer mit zwei vollen Flaschen. Das heißt aber nicht, dass ich dazwischen nicht 10 Cola getrunken hätte. Also ich habe eine sehr, wie soll ich sagen, ich habe zu dieser ganzen Sporternährung ein sehr ambivalentes Verhältnis.
Okay.
Das liegt aber nicht dran, weil ich es nicht cool finde oder irgendwas, sondern weil ich einfach keine Ahnung davon habe, wirklich keine.
Also ja, es ist super, dass du dann heute hier bist. Ne? Ja, also vielleicht jetzt hast du ja schon ein bisschen was gelernt, oder?
Ja, das mit dem Leinöl.
Ja, wusstest du natürlich eh schon. Aber du kannst sowieso mit diesem ganzen modernen Schnickschnack nichts anfangen, ne? Also VO2 Max, irgendwelche Wattwerte, hast gesagt, interessiert mich ein Scheißdreck, Swift, Strava,
na, das
niemals
klingt jetzt so,
mach ich
aber
das.
Weißt du, es ist, also erst einmal wollte ich hier nur ein bisschen rumfahren mit meinem Radl und dann ist es länger geworden und so weiter. Und ich wollte nie besser werden, das ist irgendwie von selber gekommen und ich habe ganz normal Wasser dabei, ich habe auch Gels dabei und so weiter.
Also
ist,
doch.
Ja, ja. Wobei mittlerweile habe ich schon wieder was anderes dabei, dazu gleich, das ist nämlich ziemlich lustig, aber diese ganzen Werte, die mein Garmin ausspucken kann und Watt und so weiter.
Ja. Aber Garmin hast du zumindest.
Ja, genau,
okay,
habe ich schon, aber es ist mir zu viel, es interessiert mich auch irgendwo nicht, weil wenn du in den Dolomiten unterwegs bist und 5000 Höhenmeter an einem Tag fährst, dann ist mir wurscht, mit wie viel Watt ich da drehe, ich habe am Ende eine Zeit da stehen und wenn die einigermaßen okay ist, also bestimmt ja auch die Sonne, also solange die noch hell ist, warst du ja nicht so schlecht und da ich jetzt keine Wettkampfambitionen habe, für die macht es auch absolut Sinn, aber für mich halt also mir ist es einfach egal.
Ja.
Und das heißt nicht, dass ich die verteufle, die sich das anschauen.
So,
und
jetzt
kommst du
meiner
erst. Also ich habe die Gels lange analysiert und bin irgendwann dazu gekommen, dass halt viel Zucker drin ist und viel Koffein und habe mehrere Touren schon zur Freude meiner Mitfahrer gefahren, dass ich in einer Flasche ein Dreiviertel Liter Eiskaffee drin habe und 20 Löffel Zucker.
Wirklich?
Ja, und das ist tatsächlich unterm Fahren, es ist pervers. Es ist wirklich pervers, wenn es dann Kaffee in den Mund spritzt, aber boah, es ist gar nicht so schlecht. Also wenn man stehen bleibt und dann aufmacht und an der Trinkflasche trinkt, hast du halt einen Kaffee.
Aber das machst du, weil dir das besser schmeckt als die Gels oder
ja,
was ist der Hintergrund?
Ich habe ja noch eine andere Strategie mal gehabt, da war es sehr heiß, dann habe ich einfach Wasser genommen und zwei Calippo-Eis von der Tankstelle reingestopft und habe die halt einfach über mehrere Stunden, die schmelzen halt relativ schnell und dann war das halt immer kühl und war eigentlich ganz geil. Also Zucker und ja.
Oh Gott, was machen wir? Warum haben wir den hier eingeladen? Nein, geile Ernährungstipps, was ich wirklich sagen.
Antwort B, Leinöl.
Ja,
ich nehme jetzt immer Leinöl.
Nimmst immer, egal
Leinöl
was.
Leinöl in der Flasche.
Immer Leinöl. Okay, also wir wissen, du hast eine super Ernährung. Ja, das haben wir jetzt schon mal festgestellt. Was würdest du denn sagen? Was ist ein anstrengender? 90 Minuten Show auf der Bühne oder hier eine ordentliche Rennradtour?
90 Minuten auf der Bühne. Ja. Das ist diese ewige Konzentration auf der Bühne oder diese lange Periode der Konzentration, den Text wissen, genaues Publikum beobachten, ergeben sich irgendwelche Improvisationsmomente und so weiter und du bist einfach unter einer Anspannung, in der bist du normalerweise vielleicht bei einem Trailrun bergab, dass du dich so konzentrieren musst, aber du kannst jederzeit stehen bleiben und sagen, weißt du was, ich mache jetzt kurz 5 Minuten Pause. Das geht auf der Bühne nicht. Ja. Auf der Bühne sind von dir 2x50 Minuten Vollleistung erwartet, weil jede Sekunde, in der du nichts sagst, ist für einen Zuschauer, also wahrscheinlich nicht, aber für mich ganz komisch.
Für dich ist diese Stille natürlich 10 Minuten lang, ja.
Und deshalb ist wirklich so, dass ich würde jetzt nicht sagen, dass ich was lieber mache oder weniger gerne, aber wenn du mich fragst, was einfacher ist und du sagst zu mir 200 Kilometer Rennrad fahren oder Bühne, dann würde ich sagen, 200 Kilometer Rennrad fahren ist auf eine gewisse Art und Weise einfacher.
Ja. Jetzt hast du gerade gesagt, du musst deinen Text dann natürlich auch kennen und so. Das ist, hat eigentlich überhaupt nichts mit unserem Thema hier zu tun, aber das interessiert mich einfach persönlich. Lernst du das auswendig?
Ja.
Komplett?
Ja. Also ich lerne das am Anfang von so einer Tour, das ist ja die 4. Tour jetzt mittlerweile, die läuft seit Januar 2024, und da habe ich das auswendig gelernt. Also da bin ich abgeschottet, eine Woche lang lerne das auswendig, das ist Gott sei Dank so, dass ich es relativ schnell auswendig lerne und dann ist es das Gerüst und das Gemeine daran ist, du hast es dann im Kopf und du kannst es auch wirklich. Und es ändert sich dann ein Jahr lang jedes Mal wieder und du musst es wieder neu lernen und so weiter. Und jetzt gerade ist dann ein Punkt angekommen, wo ich sage, jetzt läuft es irgendwie von selber, aber selbst jetzt ändere ich noch Sachen. Aber das musst du eigentlich alles auswendig lernen, ja.
Und es passieren mit Sicherheit trotzdem spontane Dinge, oder? Du baust das Publikum mal mit ein oder sowas.
Genau, dann, genau.
Also du musst ja eigentlich immer im Kopf komplett da sein.
Du bist 100% da, du siehst auch nur die ersten 5 Reihen durch die Scheinwerfer, aber du bist 100% da und wenn irgendwie jetzt einer dir antwortet oder du eine Frage stellst, dann muss das funktionieren. Und das ist natürlich eine gewisse Routine dafür, weil die Fragen sind die gleichen und die Antworten im Regelfall auch ähnlich, aber trotzdem, das muss einfach, weißt, ich bin dazu irgendwie wie die Jungfrau zum Kind gekommen, ich bin wahnsinnig dankbar dafür und meine Verpflichtung bei der, glaube ich, mittlerweile 1000. Show, bei der ich stehe, ist einfach, sofern es möglich ist, die 100%ige Leistung für den, der eine Eintrittskarte von mir kauft, was vor 12 Jahren undenkbar war, dass jemand eine Karte kauft, um mich live zu sehen. Ja. Und diese Verpflichtung habe ich bis heute einfach nach so und so vielen Shows nicht abgelegt, dass ich sage, egal was ist, auch wenn man sich mal krank fühlt oder so, einfach versuchen, alles zu geben.
Mhm. Das ist, glaube ich, genau die richtige Einstellung. Anders geht es, glaube ich, auch gar nicht. Anders ist es wirklich nicht möglich.
Ja, es gibt da so Comedians, die haben dann so Zettel und irgendwie und schauen dann. Ich verstehe es bis heute nicht. Also.
Nee, also ich glaube, immer gut vorbereitet bei den Shows. Hier scheinbar auch ganz gut vorbereitet, ne, weil volle Punktzahl bisher abgeräumt. Und ich würde sagen, wir gehen Richtung Zielgerade.
Zielgerade.
Auf der Zielgerade geht es um Fußball. Es ist wieder Multiple Choice, 4 Antwortmöglichkeiten. Es geht um 1860 München und Bayern München. Ne? Also du als Bayer, ne? Das musst du eigentlich wissen. Welcher Spieler wechselte im Jahr 1958 vom TSV 1860 München zum FC Bayern München, was für viele Fans einen symbolischen Bruch markierte? War das A. Gerd Müller, B. Franz Beckenbauer, C. Uli Hoeneß oder D. Paule Breitner?
Das ist jetzt quasi die Frage, wo, das ist die letzte Frage.
Das ist die letzte Frage, wo du einen jetzt, Joker ansetzt.
Sollen wir den nützen?
Ich würde ihn jetzt nützen, ja.
Du weißt, wen ich anrufe.
Ich weiß, wen du anrufst.
Und das ist lustig, dass es dieses symbolische Ja auch ist, weil das ist ja was für ältere Leute. Und
so.
Wir rufen meine Mama an.
Richtig, deine Mama. Ich freue mich so sehr. Komm, lass anrufen. Wie heißt deine Mama?
Anita.
Anita.
Die wird jetzt fragen, wie es im Urlaub war.
Ja. Aber ist doch gut. Können wir auch drüber quatschen. Muss erst mal rangehen.
Hallo?
Ja, Mama, jetzt.
Ja, hallo.
Du, pass auf, ich sitze in einem Quiz und ich habe eine Frage an dich. Das ist eine Fußballfrage. Das ist ja genau das, was dir liegt, oder?
Oje, Wahnsinn, ja. Also,
welcher Spieler wechselte im Jahr 1958 von 1860 zu FC Bayern? War das der Gerd Müller, der Beckenbauer, der Hoeneß oder der Breitner?
Also, wenn ich ganz ehrlich bin, weiß ich es überhaupt nicht.
Entscheid dich für was. Ich wiederhole, Gerd Müller, Beckenbauer, Hoeneß, Breitner.
Ich werde mal sagen, der Breitner.
Du wirst lachen, das hätte ich auch gesagt.
Habe ich vielleicht Glück gehabt, oder?
Also, ja, dann nehmen wir den, oder?
Nehmen wir den. Ja?
Ich hätte auch Paul Breitner gesagt. Okay, ich weiß also, es nämlich selber nicht genau.
Ich sag auch schon mal, also hier Daniel Herzog hier von Powerbrains, vom Podcast. Ja, also Dankeschön. Ne?
Ja, bitte.
Der Sohnemann macht sich sehr gut übrigens. Ne? Hat bisher volle Punktzahl abgeräumt.
Ja, wunderbar.
Ja.
Wunderbar, das freut mich sehr.
Jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt gucken wir mal, ob der Paul Breitner richtig ist.
Dann schauen wir mal.
Na, es ist falsch, Mama.
Ja.
Es ist falsch. Oh Gott.
Es ist falsch. Ja. Es wäre der Kaiser.
Ich habe halt vom Fußball leider überhaupt keine Ahnung.
Ja, das hätte ich jetzt auch nicht gewusst, dass
das
der
nicht
Kaiser.
Stimmt. Aber es wäre der Kaiser gewesen.
Hätte man eigentlich wissen müssen, gell, wäre das vor kurzem. Naja.
Gut. Naja, gut.
Aber vielen Dank.
Bitte sehr, gerne geschehen.
Einen schönen Tag wünschen wir noch.
Jedenfalls. Dankeschön.
Tschüss.
Ciao.
Ja, Markus, war der Kaiser.
Ich weiß noch, ich kann eine Geschichte zu Paul Breitner erzählen.
Gerne.
Und zwar habe ich einen Auftritt in seinem Heimatort gehabt und da hat er sich angekündigt, dass er kommt und hat uns davor zu einer Brotzeit eingeladen zu Hause und da war mein Manager dabei und das ist eine sehr lustige Geschichte. Dann hat mein Manager tatsächlich den Fehler gemacht und hat bei dieser Brotzeit gesagt, Herr Breitner, also Paul, was hältst du eigentlich vom Hoeneß?
Oh je.
Und dann hat er gesagt, der Manager, hat er gesagt, also ich beziehe es jetzt auf meinen, habe gesagt, Markus, jetzt sage ich dir eine Sache, der Uli. Und hat dann losgelegt, wie er halt redet. Und das war alles sehr witzig und der war dann beim Auftritt und ist in der Halbzeit von meinem Auftritt gegangen, weil er zur Sportschau musste. Und jetzt kommt's. Alles wunderbar. Am nächsten Tag ruft mir mein Manager an und sagt, hast du die Bild-Zeitung gelesen? Sag ich, nein. Und dann steht in der Bild-Zeitung drin, Breitner lästert über Hoeneß in der Sportschau ab. Breitner eskaliert. Und dann sage ich zu meinem Manager, das warst du.
Ja.
Du hast ihn aufgestachelt.
Ja, genau.
Und,
ja, geil. Sehr gut. Also wart ihr schuld, dass es da Beef gab. Okay, sehr gut. Aber hast du nicht gewusst? Hast du nie gehört, Franz Beckenbauer?
Wer ist das?
Nee,
ich
habe
nie gehört.
Nee.
Ich habe tatsächlich Original-Autogramm von Franz Beckenbauer, also meinem Sohn jetzt geschenkt, und eine Widmung im 90 Jahre FC Bayern Buch, wo drin steht, lieber Markus, wie er halt redet.
Ja, ja. War damals tatsächlich, war 12 Jahre alt, der junge Franz sozusagen, und dann gab es eine Ohrfeige von einem 1860-Spieler während eines Spiels.
Boah.
Und das war der Grund, warum er sich am Ende gegen einen Wechsel zu 1860 entschieden hat und für die Bayern. Ja? Hätte alles anders werden können, aber ist nicht so geworden. Bist du Fußballfan?
Ja, also ich bin
60
auf jeden Fall.
Oder München?
Das sage ich nicht. Also das ist in Hamburg wäre es jetzt egal, wenn man es sagt, aber in München sage ich es einfach nie. Also,
in Hamburg wäre es egal, meinst du?
Naja, egal im Sinne von, also in München könnte ich, also in Hamburg kann ich jetzt das Studio hier verlassen.
Ja.
In München, wenn ich es jetzt sage und es wäre eine Live-Sendung, würden schon die Ersten vor der Tür stehen und sich beschweren.
Mhm.
Also weißt du auch, was ich für ein Fan bin, weil die Bayern-Fans würden nie vor der Tür stehen und sich beschweren.
Nee.
Das sind immer nur die Blauen.
Können sie nicht.
Aber ich mag beide Vereine, wirklich.
Ja.
Also das ist die... Das darf man gar nicht laut sagen, aber die konkurrieren doch sowieso in keinster Form miteinander.
Nicht
also kann
mehr.
Man ja auch beide gut finden.
Ja, das stimmt.
Also der 1860-Gedanke da in München, der ist schon gigantisch. Also der Fan-Kult.
Ja, ja, das stimmt. Ja, ist auch, Lassen wir das Thema, sonst reden wir uns dann nur um Kopf und Kragen. Sonstige Hobbys außer Fußball, Musik. Ich habe gehört oder habe gelesen, du hast mit 8 oder 9 Jahren schon angefangen, Heavy Metal zu hören.
Ja, also ich habe da, also mein bester Freund, mein Nachbar, dessen Vater war GI bei der US Army und die haben da immer diese CDs bekommen, die wir noch nicht gehabt haben und das war in den 80er Jahren, waren das die ersten Beastie Boys Schallplatten noch, dann zum Beispiel Two Live Crew CDs, die dann kamen, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, also
ja, doch.
Absoluter Oldschool Rap und so weiter und da kam dann irgendwie Heavy Metal dazu und so, das gab es dann natürlich bei uns auch und so bin ich eigentlich relativ früh zu so einer Musik gekommen und ich liebe Musik, also wirklich, also jeder Richtungen und ich habe jetzt eine ganz extreme, wie sagt man, Entwicklung bei mir festgestellt. Ich habe tatsächlich im Flugzeug von diesem Entertainment-Programm so Jazz-Compilations gehört und ich glaube, jetzt ist es einfach vorbei. Also es geht nicht mehr Midlife Crisis, als dass man sich dann sowas auch anhört.
Du hast jetzt selber gesagt, ne? Also ich hätte das zeugt dann natürlich schon von einem gewissen Alter.
Hörst du ja? Jazz?
Nein, aber ich, also überhaupt, dass du dieses Online-Board-Programm überhaupt als für die Musik nutzt.
Das ist so gemein.
Dadurch hast du
das
dich halt
so
schon verraten, ne?
Ah, das ist so gemein, dass man sagt, dass eigentlich nur gewisse Menschen von diesem Online-Board-Programm überhaupt getriggert werden, dass man sagt, ach, da könnte ich ja mal reinschauen.
So, ne? Ich finde Filme gucken, also selbst das machst du ja, wahrscheinlich holst du vorher Netflix auf dein iPad, was weiß ich was, so, lässt du dir runter, aber... Bei Filmen sage ich noch, okay, da könntest du, bist du vielleicht noch Boomer oder sowas. Aber das ist ja schon,
das ist wirklich
so
weit.
Das ist alt, Markus, ja. Oh
Gott. Ja, gut, dass wir wieder Crane anziehen jetzt.
Ja, genau. Jetzt tragen wir wieder Crane.
Nee, aber ich höre gern Musik und ich habe tatsächlich auch immer bei längeren Touren eine Lautsprecherbox, also auf der Lenkstange, sozusagen auf dem Oberrohr ist das, die ich da hinmache, weil du kannst nicht mit diesen Ohrstöpseln fahren, das ist lebensgefährlich auf so lange Distanzen. Du hörst halt nicht, wenn der LKW einen Millimeter hinter dir steht.
Das stimmt.
Und deshalb habe ich da so eine Lautsprecherbox und es gibt nichts Geileres, als wenn du so Alpenpässe runterdonnerst mit dieser Lautsprecherbox da drauf. Und
du bist also der Typ, der durch diese ruhigen Bergdörfer fährt, wo alles super cool ist, du hörst Kuhglocken und alle sind cool, alle sind entspannt und du haust da mit deiner Box.
Und dann komme ich mit
Box
Paradise City von Guns N' Roses runtergedonnert. Nee, aber das, man hört es tatsächlich kaum. Also muss man wirklich sagen.
Sagst du.
Ja, also man hört es.
Auch du natürlich nicht in deinem, ne, mit deinen KMH, die da runterhaust.
Aber
okay, also Radfahren mit Musik, mit lauter Musik habe ich gelernt über dich. Gibt's irgendwas, was du gerne mal noch ausprobieren würdest? So, wo du aus deiner Komfortzone rauskommst? Du hast über Eisbaden, hast du zum Beispiel schon mal auch ein lustiges Video gemacht.
Also Eisbaden, das war ja, wir haben Video, ich fand das ja total doof, dass Menschen in kaltes Wasser gehen und das ist eine Leistung. Wow, habe ich mir gedacht.
Ja, aber findest du es wirklich doof?
Ja, jetzt pass auf. Und dann habe ich mir gedacht, du machst ein Video dazu, gell? Weil irgendwie klang das auch mit Wim Hof und so.
Ja.
Das klang alles so, das kann man doch mal machen. Das ist jetzt keine Leistung, dass man sich in das Wasser reinhockt. Dann wollte ich in das Wasser reinspringen und habe aber kurz den Fuß, Starnberger See, bei uns in der Nähe von München, habe einen Fuß ins Wasser gehalten und dann war das so kalt, dass der Fuß wehgetan hat. Und dann habe ich eins schon mal beschlossen, ich springe nicht rein.
Gute Entscheidung.
Genau.
Ja.
Und dann bin ich in diesem Video ins Wasser gegangen.
Aha.
Und ich wollte es nicht erst ausprobieren, weil ich schon wusste, okay, das ist doch heftiger als gedacht. Dann gehe ich in das Wasser rein, ich konnte nicht mehr sprechen. Der Kameramann hat mich, also auf Video, wie ich im Wasser sitze, da habe ich ja wieder so geredet, und die Wollmütze.
Ja.
Und ich saß im Wasser drin und habe, ich konnte nicht reden. Und dann habe ich erst gecheckt, scheiße, das ist doch kein...
Ja.
Also es ist doch eine Leistung. Also und deshalb.
Ja, weil ich, sonst hätten wir jetzt wahrscheinlich auch Beef gehabt, weil du sitzt quasi einem passionierten Eisbader gegenüber. Ne? Also es ist wirklich eine Leistung. Und es geht ja gar nicht um Leistung, sondern es geht ja eher um Instagram.
Die Stille, die Sie jetzt hier hören, liegt daran, dass der Gast gegangen ist.
Ja, genau. Du hast vorhin schon nach dem Notausgang gefragt.
Ja. Folgen Sie den beleuchteten Leisten auf dem Boden. Nein, das ist wirklich, ich habe da echt Respekt davor.
Ja.
Also ich würde es natürlich wieder machen, aber also...
Aber
ich,
du bist dann nicht hängen geblieben dran, also du bist kein Eisbader geworden.
Nee, ich bin ehrlich gesagt in meiner Jugend, klingt jetzt so, aber 20er sozusagen bin ich viel am Eisbach gesurft, also Welle in München.
Ja.
Und das war immer so arschkalt und da warst du halt immer mit Neoprenanzug auf der Welle und bist dann reingefallen und warst stark unterkühlt, aber es ging irgendwie.
Ja.
Und deshalb habe ich auch diese Vorurteile gehabt, dass ich gesagt habe, ja komm, also ich war im Winter im Eisbach, was wollt ihr? Aber es ist tatsächlich ohne, selbst die dünnste Neoprenschicht ist wesentlich erleichternder als gar nichts. Und da habe ich jetzt echt Respekt davor, ja.
Vielleicht schaffen wir es ja mal, irgendwie mit einer Crane-Badehose zusammen in Eisbach zu gehen.
Und so einer Wollmütze. Ja. Nee, was ich aber wirklich gerne nochmal ausprobieren würde in meinem Leben, ist Paragliden.
Mhm.
Aber, also, wie sagt man so schön, no way. Das darf ich nicht mehr. Also mit zwei Kindern und so weiter, das ist alles zu gefährlich.
Mhm.
Also, wir haben es mal ausprobiert. Wir hatten übrigens einmal diesen Ansatz, dass wir gesagt haben, dieses Runterlaufen vom Berg nervt so stark. Wir machen jetzt Hike and Fly. Also die sind
ja
mittlerweile
auch
sauleicht.
Genau.
Und der Gedanke, ja, da kann ja nichts schief gehen, dass du da runter. Aber tatsächlich muss man es dann schon wirklich gut lernen, dass das so möglich ist. Also man glaubt ja auch bei den Paragleiten, ich habe es ein paar Mal ausprobiert, man glaubt ja gar nicht, was das Problem eigentlich daran ist. Das Problem ist der Start. Also ich konnte schlecht, also das, wenn man es lernt, ist dieser Start wahnsinnig schwierig, weil der Schirm so schnell wird, das sieht ja in der Luft gar nicht so aus, wenn man hochschaut, der hat so 40, 50 Stundenkilometer und das musst du mit den Füßen hinterherrennen und das schaffst du irgendwann nicht mehr und dann kracht alles wieder zusammen. Ja. Das Landen hat aufs erste Mal geklappt, also das ist gar nicht das Problem.
Okay. Ja, ich hab nur mal so ein Tandem-Paragliding-Sprung gemacht und da war es auch, da meinte der Lehrer dann auch so, aber mach du einfach deine Füße hoch, dann, ne? Ja. Und er macht hier den Speedy Gonzales.
Ja, das kann man dann schon lernen, irgendwann besser, aber das wäre nochmal irgendwie so ein Traum gewesen, aber das wird es wahrscheinlich nicht mehr.
Wir sind halt alt.
Ah, und ich kann noch eine Sache sagen, die ich wirklich gern könnte, das ist Schwimmen. Dann könnt ihr mal ein Triathlon machen, aber das liegt bei mir wirklich, also diese Schwimmerei.
Nee.
Ich hasse es einfach. Ja. Ich kann's,
also aber also du kannst schon schwimmen, aber dir macht es keinen Spaß, oder?
So. Ja, aber ich schwimme so einseitig. Ich weiß nicht, ich schwimme mit zwei Armen und einem Fuß. So, ich mein, das hört man jetzt natürlich nicht, wie ich es mache, aber das ist so ein Frosch. Mhm. Also ich weiß nicht warum.
Aber
also,
immer nur Brust wahrscheinlich, oder? Schwimmst nur Brust.
Ja, genau. Und Kraul ist sowieso, das ist so ein nasser Sack, der im Wasser hängt mit so Mühlenrädern, die antreiben. Und das macht überhaupt keinen Sinn, weil ich auch nicht vom Fleck komme. Und mir ist das immer total, mir war es jetzt zum Beispiel im Urlaub wieder peinlich, mein Sohn hat einen Ball in den Pool geschmissen und ich musste da hinschwimmen und ich habe nicht gewusst, wie, weil ich mir gedacht habe, das sehen jetzt alle, wie ich da einfach eine halbe Stunde in dem Pool dahin hintreibe und so Bewegungen mache. Und dann habe ich mich auf den Boden gestellt, bin gelaufen und habe oben diese Bewegungen ganz schnell.
Aber als zweifacher Papa darf man sowas, ne?
Ja.
So Daddy-Dings, ne? So Daddy-Jokes darfst du machen, darfst alles. Oi. Man darf peinlich sein jetzt, das ist jetzt auch cool.
Aber das Geile ist, mein Sohn ist mittlerweile so weit, dass er mich peinlich findet. Mhm. Also der ist 9, aber nicht, weil ich jetzt generell ein peinlicher Mensch bin, also auch, aber weil ich halt auch immer so Dinge mache, die dann ihm unangenehm sind. Und kennst du diesen leichten Nervenkitzel, dass man es auch dann weitermacht.
Natürlich
dass man
so sagt. Weitermachen, ja. Finde ich gut.
Ja,
sehr sympathisch.
Das muss er lernen, da muss er durch.
Das ist da muss er durch. Also ich finde, wenn Harry G. dein Papa ist, dann musst du da durch.
Ja.
Ist Harry G. sein Papa? Auch, ja.
Wie, hast du jetzt gerade die Vaterschaft in Frage gestellt?
Nein, aber du, also eigentlich ist ja Markus sein Papa. Ja, deshalb, genau. Ne? Also wir haben vorhin von den zwei Persönlichkeiten gesprochen.
Ich dachte, du hast jetzt noch eine vierte Frage. Ist Harry G. der Vater?
Soweit. Okay, wir gehen Richtung Community-Frage.
Nein,
tschüss.
Spaß.
Die Community-Frage.
So, dann bin ich nämlich raus, weil die Frage kommt aus der Community, ne? Also, muss keine Angst haben, ich gehe nicht raus, ne? Ich bleib schon bei dir, ne? Ich lasse dich hier nicht alleine. Aber es geht um 6 Punkte. Und diese Community-Frage kommt von einem Münchner Schickeria-Geschäftler.
Oh.
Ja, aber der möchte gerne unerkannt bleiben. Also, der möchte keinen Namen nennen oder irgendwas. Aber die Frage hat mit Bier zu tun. So, wie viele Flaschen Augustiner Hell 0,5? Müsste man trinken, um die Menge an Kohlenhydraten eines Gels, das hat ca. 25 Gramm Kohlenhydrate, zu erhalten? 0,5 Flaschen, 1,5 Flaschen, 2,5 Flaschen oder 3,5 Flaschen? So, jetzt müsste man natürlich erstmal wissen, was hat so eine Flasche, ne?
Also ich weiß, dass eine Flasche ungefähr 40 Kalorien hätte.
Ja.
Aber das hilft mir nichts.
Nee.
25, jetzt lass mal überlegen, 2,5 Flaschen.
2,5 Flaschen, was hat dann eine? Ungefähr 10, sowas.
Jetzt warte mal, wenn du jetzt sagst, du hast 10. Ja, also 2,5 Flaschen, würde ich sagen.
Ja? Ist das realistisch? 2,5? Also ich versuche dir nur zu helfen, ne? Und vielleicht,
so,
vielleicht auch dich zu verunsichern.
Schon in,
Warst du schon mal bei Velvet Millionär?
Ja, ich habe da gewonnen, aber habe nicht drüber geredet. 1,5 Flaschen.
1,5 jetzt doch?
Ja.
Warum? Du warst ja bei 2,5
Weil
Flaschen.
Weil du mich verunsichert hast.
Ja? Sicher?
Ja.
Weiß ich nicht.
Ich nehme 1,5 Flaschen.
Was hast du gewonnen bei Velvet Millionär damals?
Die Million.
Wirklich?
Ja. Habe ich aber alles schon ausgegeben für Rennräder.
Nein, du verarschst mich.
Nein, natürlich nie. Also ich war nie bei...
Nein, aber so Promi-Millionär oder sowas.
Nein, nie.
Okay.
Nee.
Schade.
Ich glaube, ich wäre auch schlecht in diesen Fragen. Also ich...
Hier bist du jetzt nicht so schlecht.
Nee, ich nehme 1,5 Flaschen.
Okay. Hat sich verunsichern lassen. Sehr schön. Wir locken 1,5 Flaschen
ein. Weil 2,5 richtig war.
Weiß ich ja nicht. Ja. Ja, 2,5 war richtig.
Wirklich?
Ja. Hast dich verunsichern lassen von mir.
Das ist wirklich gemein.
Ja, wirklich gemein. Das war richtig. Also genau, 10 Gramm ungefähr pro Flasche, pro 100 Milliliter sind es 2,1 Gramm. Ja.
Das war sehr gemein.
Ja, tut mir leid. Ja, tut mir leid. Hab's ja am Ende versucht noch irgendwie, aber naja, hab's nicht geschafft. Wie viel Kohlenhydrate hast du auf dem Oktoberfest, in deiner Oktoberfestgeschichte schon zu dir genommen?
Das kann ich jetzt sagen. 2,5 Flaschen. das müsst ihr jetzt ausrechnen. 100 Gramm Kohlenhydrate. Ja.
Ja, pro Stunde oder?
Nee, pro Wiesentag.
Pro Wiesentag.
Das ist aber jeden Tag wieder.
Weil also, Oktoberfest hat ja schon eine zentrale Rolle. Du hast vorhin ja schon gesagt, da hat eigentlich so das alles so mit Harry G. wirklich so begonnen. Und es ist ja dieser Trachtenhut, der dein Markenzeichen geworden ist.
Ja.
Das ist der Trachtenhut deines Papas damals gewesen.
Genau.
Den du dann verloren hast.
Ja, und mittlerweile.
Das ist ja unfassbar.
Ja, den habe ich verloren.
Kannst du ja nicht einfach diesen Trachtenhut verlieren.
Muss man jetzt dazu sagen, dass mein Vater den selber nie so oft aufhatte. Das war okay. Und mittlerweile habe ich natürlich sehr viele andere Hüte und das hat sich so ein bisschen geändert, aber ja, also trotzdem noch ärgerlich.
Ja. Ist Oktoberfest, ich meine, das ist ja in München, das ist ja Religion, das ist ja nicht irgendwie irgendwas, das ist ja, keine Ahnung, da, weiß nicht, sparen Leute drauf, dass es deren Urlaub ist. Ist das für dich, hat das die gleiche Bedeutung ungefähr, das Oktoberfest?
Also das Oktoberfest hat für mich tatsächlich eine sehr, sehr hohe Bedeutung, weil natürlich ist da viel los, natürlich ist alles schwierig und also jeder, der von außen drauf schaut, denkt sich ja, okay, das ist ja, entweder es ist die Hölle für einen oder es ist ein Traum. Und für mich ist es nochmal was anderes, weil es für mich natürlich auch der Startpunkt war durch Videos zum Oktoberfest und so. Und dann wirklich, das Lustige war, ich bin ja dann relativ bekannt geworden. Also wir erinnern uns, YouTube-Videos auf Facebook verlinken. Aber Viralität war ja damals noch was anderes. Da warst du ja einer von... Also von ganz vielen, bei dem es wirklich funktioniert hat. Heute ist ja alles irgendwie kurz mal viral.
Ja.
Und wenn du dann natürlich plötzlich so bekannt bist und von einer Woche auf die andere auf dieses Oktoberfest gehst, wo zufälligerweise halt dann Millionen von Menschen sind, also dass du überhaupt so einen Ort dann danach aufsuchst und dort dann erkannt wirst, das war so symbolisch, dass man sich denkt, das gibt's ja nicht. Also
Ja, aber macht sie heute noch Spaß, Oktoberfest?
Anders, aber es ist natürlich anstrengend, weil erkannt werden, Fotos, dann hast du niedrigere Hemmschwelle, weil jeder was getrunken hat. Das ist natürlich die ganze Zeit umarmen und irgendwas, Foto. Und das ist anders geworden, aber tatsächlich, also ich habe noch nie, glaube ich, bewusst jemandem verwehrt, irgendwie Foto zu machen oder irgendwas. Also selbst mit Kindern auf der Wiesn. Also selbst am Oktoberfest mit Kindern, mit meinen Kindern, habe ich mir den Nüchternen rausgenommen, habe gesagt, du stell dich kurz zu den Kindern, halt die kurz, Foto gemacht und wieder übernommen und so. Also das, glaube, das wird auch immer so bleiben, weil das, wie gesagt, ich bin da so dankbar dafür, dass das so gekommen ist und also wenn dich jemand nach einem Foto von dir fragt oder eine Eintrittskarte kauft oder sowas, das ist so undenkbar.
Ja.
Und viele nehmen das halt irgendwie dann auch so für gesetzt.
Für selbstverständlich, Es ist aber, ich meine, trotzdem, das ist ja wirklich ein interessantes Thema. Du hast ja wahrscheinlich gerade so in München wenig Anonymität. Geht dir das auch manchmal auf die Nerven, sodass du halt nicht mehr einfach nur zu Rewe gehen kannst und einkaufen, da ist doch dann
also,
sofort so, da ist der Harry G.
Ich war heute an der Alster joggen, bin einmal rumgejoggt und dann ist mir einer entgegengekommen und im Vorbeijoggen hat er geschrien, München! Und dann habe ich mir gedacht, okay, also...
Ja, der weiß, wer ich bin.
Ja, also das ist ja auch schön, dass es speziell im süddeutschen Raum ist, dass es auch irgendwo Orte gibt, wo du noch zu Hause sein kannst und dich niemand so erkennt, und trotzdem jetzt nicht gleich im Ausland bist oder so. Aber das ist in Österreich, Bayern und unteres Deutschland halt schon häufig, Und deshalb, aber es wird normal. Also es wird vollkommen normal, dass du wohin gehst und jeder weiß, wer du bist. Also es hat auch Vorteile, du musst nicht erklären, wer du bist.
Ja, das stimmt. Wir kennen dich auch, und jetzt schauen wir mal, was du hier fabriziert hast bei uns. Wir rechnen zusammen.
Cooldown.
So, im Cooldown schauen wir uns an, was du gemacht hast. 6 plus 7, mehr kann ich nicht zusammenrechnen, weil mehr ist es nicht, sind 13 Punkte. Wie fällt das persönliche Fazit aus, Markus?
Naja, 2 von 4 richtig, oder?
Ist das gut? Ist das gut für dich?
Ja.
Ja, oder? Schon.
Ist für dich gut?
Gut, jetzt saßen hier natürlich schon Leute, die haben hier Maximalpunktzahl und so. Aber also ich finde 13 Punkte ist stabile Leistung.
Findet jetzt diese Flaschenfrage war jetzt irgendwie...
Da warst du du hättest es ja richtig beantwortet, wenn du dich nicht von mir hättest verunsichern lassen.
Man hätte diese Beckenbauer-Sache wissen müssen, glaube ich, weil die war erst in der Presse und so. Ja.
Aber gut. 13 Punkte heißt 13% Powerbar-Gutschein für die Community und natürlich auch gehen diese 13 Punkte in den Powerbar-Spendentopf. So, wir sind fast am Ende. Ich habe noch ein paar Infos über dich, die ich jetzt natürlich alle noch raushauen muss. Du hast unter anderem auch in Buenos Aires studiert.
Ja.
Das finde ich sensationell. Wie kommt es dazu? Wie kommt man dazu, in Buenos Aires zu studieren?
Also ich habe in Innsbruck studiert hauptsächlich wegen dem Skifahren, ehrlich gesagt, weil das auch nochmal so eine Sportart ist, die bei mir dazu kommt. Bin sehr viel Freestyle-Ski und Freeride-Ski gefahren und dann muss man da ein Auslandssemester machen bei dem Studiengang, beziehungsweise ein Auslandssemester, und ich wollte nach Spanien, und Spanien war, irgendwie gab es da Probleme, und dann haben wir uns was anderes ausgesucht, Buenos Aires, was dem sehr nahe kommt, Madrid und so, haben dann 2 Semester draus gemacht, ja. Und so kam das, also die Entscheidung relativ unspektakulär, ehrlich gesagt,
getroffen.
Ja, aber
geil, also ist mega. Ist das so, ferne Länder, Kulturen, reizt dich sowas?
Ja, total, ja. Also es ist zum Beispiel auch ein großer Traum von mir, dass man das irgendwann einmal so, irgendwo mit dem Radl hinfährt, wie viele machen, dann so langes Bikepacking und so, aber da fehlt mir jetzt momentan noch die Zeit dazu. Ja.
Könntest du dir vorstellen, Bayern irgendwann auch mal zu verlassen? So komplett?
Kann man jetzt nur eine falsche Antwort geben, aber nein. Das ist einfach diese, jeder schlägt irgendwo Wurzeln, und die Wurzel bei mir ist einfach in einem Gelände, wo Berge sind und so weiter. Und ich liebe es einfach. Ja. Und jeder, der nach Bayern kommt, mag es auch irgendwie. Also so ganz verkehrt kann es nicht sein. Aber ich muss ganz ehrlich gesagt sagen, nein, ich könnte es mir nicht vorstellen.
Kann ich verstehen. Wohne ja auch da. Gibt es denn auf dieser Tour, auf der du da gerade bist, Home Stories heißt die, wie viel Persönliches steckt da drin?
Da steckt sehr viel Persönliches drin. Also zum Beispiel auf der Bühne, das ist, es gibt ganz viele Themen, die aus meinem eigenen Leben kommen. Also zum Beispiel alt werden und so weiter. Ich erzähle auch immer auf der Bühne, ich merke jetzt immer mehr, dass ich so komische Geräusche mache, so diese Erleichterungsgeräusche, die das ganze Leben begleiten, dass man sich hinsetzt und immer irgendwie so lautes Räuspern ohne Grund. Also so wirklich, das wird, was man eigentlich immer gedacht hat, dass man nie werden kann, weil man ja so viel besser und cooler ist. Aber nein, natürlich nicht. Also es ist die Frage der Zeit, bis du mit den Lidl-Klamotten auf dem E-Bike hockst.
irgendwann wird es passieren.
Es muss passieren. Das ist der Kreislauf der Zeit. Der Lauf der Zeit ist es, du wirst gezwungen auf dieses E-Bike mit den Lidl-Klamotten und machst dann
Aber E-Bike noch nicht bei dir bisher?
Nee, E-Bike nicht. Nee.
Okay.
Also ist für mich...
Kannst du noch nicht, also von der Ehre her geht noch nicht, oder?
Es hat nichts mit Ehre zu tun. Bei mir ist halt einfach der Ansatz, ich schaffe alles mit einem normalen Radl und ich will ja schwitzen, ich will ja was tun. Und solange ich das schaffe, plane ich auch meine Touren dementsprechend, und mit dem E-Bike...
Das ist übrigens Schwitzen. Ist genau der Grund, warum ich ein E-Bike besitze. Weil ich sonst, wenn du in der Stadt fährst, dann schwitze ich halt sofort. Wenn ich von A nach B fahre, und mit dem E-Bike schwitzt du nicht. So, das ist der Grund, warum ich für die Stadt ein E-Bike habe.
Ist absolut legitim. Mhm. Ich will nicht drüber reden, aber du darfst das fahren.
Ich will nicht drüber reden. Hast du eigentlich Angst, dass dir irgendwann mal der Stoff ausgeht für das, was du da tust?
Wir könnten jetzt das, was du gerade gesagt hast, nochmal kurz Revue passieren lassen, dass du mit dem E-Bike durch die Stadt fährst, weil du nicht schwitzen willst. Und dann stellst du mir die Frage, ob mir die Themen ausgehen. Die Antwort ist nein.
Okay, ich weiß, was es demnächst für ein Video geben wird.
Väter auf E-Bikes, weil sie nicht schwitzen wollen.
Ich habe ja auch so, klar habe ich ein Lastenfahrrad natürlich auch, ne? Ist ja logisch.
Logisch, oder?
Musst du ja haben. Hast du ein Lastenfahrrad?
Nee.
Nein?
Nee. Also das ist auch wirklich, hör auf, mich jetzt am Ende der Sendung nochmal auf Lastenfahrräder anzusprechen.
Jetzt triggere ich dich, ne? Jetzt provoziere ich dich nochmal.
Diese Einfamilienhäuser, also wie ging das davor? Wie ist man ohne Lastenfahrrad durch eine Großstadt gefahren?
Guck mal, ich wohne im Lehel. Da musst du, wenn du da kein Lastenfahrrad hast, da wirst du gar nicht ernst genommen.
Also da wirst
du
gedisst, oder?
Ja, natürlich.
Ja, eben.
Das geht nicht.
Ja, ich wohne im Münchner Süden, also da wird man dann ohne Porsche gedisst. Ja.
So, genau. Ja. Also deshalb hast du ja auch einen guten Fuhrpark.
Ja, aber ehrlich gesagt, das ist das nächste Thema. Nächste Video, Porsche-Fahrer.
Ja, genau, das kommt auch.
Ist auch so eine das Hirn nach außen tragen Entscheidung. hallo, hier bin ich. Nee, Lastenfahrräder, das ist halt einfach diese Dimensionen. Kennst du diese Decathlon-Lastenfahrräder, die hinten so einen Zug, also wo man, das ist diese Bimmelbahn.
Ja.
Aus so einem Freizeitpark, und da sitzen die Kinder hintereinander aufgereiht und haben so ein Dach.
Ja.
Und ich denke mir oft, das ist jetzt wirklich wieder so HRG-Thema, aber ich hau's jetzt trotzdem raus. Ja. Ich denke mir oft bei den Müttern, die da so fahren mit ihren Helmen, diesen, kennst du diese Rundhelme, die aufstehen, diese so Satellitenschüssel am Kopf haben und mit diesen Regenparkers und alles. Und dann sitzen sie auf diesem Decathlon-Lastenfahrrad und mit den Kindersitzen hinten drauf und haben dieses schmerzverzerrte Gesicht, weil das Wetter nicht passt und es doch anstrengend ist. Und dann denke ich mir immer, hättest du mit 20 gedacht, dass du mit Mitte 30 irgendwann so endest? Nein. Mit
Sicherheit nicht.
Nein. Die denken, glaube ich, sie sind, das ist total cool. Ja. Aber ich sehe sie ihnen an.
Aber hättest du mit 20 gedacht, dass du auf einer Bühne stehst und zu dieser Bühne mit deinem Rennrad hingefahren bist zum Beispiel?
Niemals. Und deshalb gilt nach wie vor das Prinzip Leben und Leben lassen.
So ist es. Wie lange willst du noch HRG sein?
Ganz ehrlich, solange es irgendwie funktioniert, solange Leute kommen und ich kann jetzt noch 10-mal sagen, wie dankbar ich dafür bin, aber ich werde auch bei der Hälfte der Leute noch dankbar sein und genau so lang möchte ich das irgendwie machen, weil es ist wirklich auch ein sehr, sehr toller Beruf.
Ja, ein toller Beruf und ich höre und schaue dir sehr, sehr gerne zu auf jeden Fall und ich glaube, so geht es ganz vielen. Mach bitte weiter.
Danke,
ja,
danke.
Das wollte ich damit nur sagen. Also, sag auch vielen Dank, dass du hier warst bei Powerbrains. Markus, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. 13 Punkte hast du abgestaubt. Ist stabil, stabile Leistung.
Ich kann jetzt nicht wieder wiederholen.
Ich höre auf. Alles gut. So, falls ihr zu Hause oder wo auch immer ihr uns zuhört, mal Quizfragen habt für uns zum Thema Sporternährung, dann schreibt uns gerne. Auch gerne Feedback, kommentiert auf Instagram. Den Link gibt's in den Shownotes. Und wenn euch Powerbrains gefällt, dann freue ich mich, wenn ihr diesen Podcast bewertet und natürlich auch abonniert. So, das war's. Danke Markus, danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
Danke dir.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.